Ich begrüße ganz herzlich hier im Studio Walle Seier. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Und Sie haben was mitgebracht, Ihr neues Buch, Nichts nur. Kann man ja schon mal gleich am Anfang drüber stolpern und Fragezeichen poppen auf. Mhm. Sie haben es eben im Vorgespräch auf die Frage nach beim Mikrotest, ja, frage ich gerne, was gab es zum Frühstück? Da war der Titel gleich die erste Antwort. Wie ist der entstanden?
Eigentlich so im Laufe der Jahre beim Schreiben bekommt man eigentlich so den Eindruck, dass eigentlich jede Wahrnehmung, jedes Gedicht, jedes Sehen mit diesen beiden Worten, die eigentlich wie Töne sind, so anfangen könnte, eben nichts. Und dann kommt das Wichtige, das, was man eigentlich immer übersieht, so das Kleine. Also gibt es schon von einem Lieblingsautor von mir, Rainer Malkowski, bei dem heißt es in einem Gedicht, einmal am Tag wirklich sehen, im Ungefähren ist das schon viel. Da steckt es so drin, eben das, ja, das Übersehene, das Winzige, das, was eigentlich, was man übersieht. Und ja, und das möchte man gerade wahrnehmen und so zum Thema von Literatur machen oder als Stoff nehmen.
Was reizt Sie daran?
Ja, eigentlich so die in der Literatur ist so nach meinen Leseerfahrungen und Schreiberfahrungen, wenn man Texte von jungen Autoren kriegt, die anfangen zu schreiben, so immer so eine Gefahr, dass man immer große Literatur machen will und das dann denkt, wenn man ein großes Thema hat, dann gibt es auch große Literatur, also wenn man so vom Biografischen das betrachtet. Und eigentlich ist es eher andersrum, finde ich dann. Also wenn so ein Detail kann das Wichtige sein, also das kleine, unscheinbare, das Detail, an dem spiegelt sich das große Ganze dann irgendwie viel genauer und prägnanter.
Und wie finden Sie diese kleinen, fast schon übersehenen Teile? Wie machen Sie es, damit Sie es nicht auch übersehen?
Ja, das ist so die Verbindung von Leben und Schreiben, so die Verästelungen, die das eigentlich ausmachen, eben ja, im Alltag. Also eigentlich habe ich kein anderes Material, eben was mich umgibt, das, was vor mir liegt. Also ich schreibe auch, man merkt meinen Texten an, dass sie sehr verortet sind, also eigentlich so in der Region, im Neckartal, also ich bin in Bierlingen geboren dann und von dort habe ich meinen Radius erweitert. Also so, ja, das als Hintergrund für meine Literatur reicht mir das vollkommen aus. Und ja, im Alltag, der ist eigentlich das mehr oder das Wichtigste, was wir haben, oder mehr hat man nicht. Und da gilt es so, eben das Magische manchmal zu entdecken und das, was das Leben eigentlich ausmacht. Und wenn man an einem bestimmten Ort lebt, dann geht es, das eine geht in die Ferne, das andere geht aber auch in die Tiefe, also in die geschichtliche Tiefe, dass man so Fäden aufnehmen kann. Das fasziniert mich auch immer, wenn man lange in einem Ort lebt, dass man auch einen geschichtlichen Blick hat und den dann eben in die Texte dann auch einbringen kann. Also nicht nur eben in der Gegenwart verharrt, sondern eben so geschichtliche Räume dann auch abschreiten kann.
Da braucht es gute Erinnerung oder auch nochmal extra Recherche?
Eigentlich warte ich immer, bis das Gedicht auf mich zukommt, so, oder irgendwie da mit der Zeit vertraue ich. Das ist dann nicht nur so die eigene Erinnerung, die man hat, sondern eben das, was man auch erzählt bekommt, was man aufschnappt, wahrnimmt. Also das in der Familiengeschichte habe ich da viel mitgenommen. Vielleicht war das so die Folie, an der ich das gelernt habe. Eben einfach zuhören, aufnehmen und wahrnehmen dann. Und ja, wenn man dann so ein waches Auge hat oder der eigene Blickwinkel, das ist so das, was prägnant ist bei jedem Autor, dann ja, stößt man auf so Sachen dann. Das fängt an, wenn man den Lokalteil der Zeitung liest und eben dann die Biografien, die man kennt und die man über die Jahre verfolgt, das öffnet dann den Blick auch auf solche Themen oder Räume.
Warum die Form als Gedichte und Miniaturen?
Ja, ich glaube, dass die Form, also dass der Inhalt sich seine eigene Form sucht. Also das kann man, glaube ich, oder so ist es bei mir, eigentlich gar nicht wählen. oder nur bedingt wählen. Und wahrscheinlich, ja, ich komme vom Gedicht her, war ein, so mit 17, 18 habe ich mich infiziert an Gedichten, die gelesen, existenziell gelesen, so kann man das sagen. Und ja, dann hat man so einen Anspruch an die Sprache, dass man halt ja irgendwie keine Füllsel setzen möchte, keine eben nur das Streichen immer wichtiger dann, also das alles Überflüssige wegstreichen. Und dann hat man, so kommt man dann zum Gedicht, aber wenn man dann etwas zu erzählen hat, also so war das dann, ist das dann die Form der Erzählminiatur, also es passt meistens auf eine Seite. Für mich sind es eigentlich Prosa-Gedichte, dann also Gedichte, die etwas erzählen oder die einen Erzählkreis ziehen um den poetischen Augenblick, so habe ich es mal bezeichnet. Dann. Also es ist so eine Art, wie ein Lyriker dann auch versucht zu erzählen. Dann.
Und du schon mal Lust gehabt, da das Ganze also zu einer fortlaufenden Geschichte zu verbinden?
Ja, also die Zyklenform, das ist so dann meine Art von Länge, also von längeren Formen. Dann, also wenn so der erste große Zyklus, der stand in einem Buch Kohlraben Weißes, das 1995 erschienen ist, auch in Tübingen dann. Und das war so ein, das waren so 70 Seiten, wo die aus Einzelteilen bestehen, eben Panorama, das dann entworfen wird, dann aber jeder Text steht auch trotzdem für sich selber, aber die Einzelteile ergeben dann noch was, noch mal was etwas anderes dann. Und Hermann Bausing hat damals das so gesagt, das ließe sich wie ein Dorfroman lesen eigentlich dann, obwohl es eigentlich Gedichte waren dann.
Und der Roman entsteht dann im Kopf des Lesenden oder so?
Ja, ich lese lieber Romane dann oder also jetzt bei diesem Buch Nichts Nur, da kam mir jetzt eigentlich, das habe ich dann so aus 35 Jahren durfte ich Texte auswählen und das habe ich dann so irgendwie thematisch strukturiert, also so am Anfang mit meiner Dorfkindheit, meiner Herkunft, also so habe ich mich vorgetastet, die Orte, die wichtig waren, der Fußballplatz. Und eigentlich ist, mir ist das erst so hinterher, oder weil ein paar Kritiker das dann eigentlich so formuliert haben, dass das eigentlich sich auch fast wie ein etwas Romanhaftes dann hat, aber eben in Gedichtform dann, so als Lebensbuch.
Ja, wie kam das zustande, dass Sie jetzt dieses Buch mit Texten aus 35 Jahren zusammengestellt haben?
Ich bin ja verbunden seit 1995, habe ich mit Hubert Klöpfer, mit dem Klöpfer-Meyer Verlag, Now und jetzt beim Gröner Verlag. Also das ist so eine Freundschaft und eben eine lange, lange Zusammenarbeit. Und irgendwie, ja, letztes Jahr bin ich 60 geworden, da hätte das eigentlich erscheinen sollen. Oder das war so ein mit unterstützt von der Literaturstiftung Oberschwaben, die das auch so ein wenig angeregt haben. Und Corona kam dazwischen, das ist es dann ein Jahr später zum 61. erschienen, aber es war jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das war so der äußere Anlass dann halt, ja, dass man so ein Auswahlband zusammenstellen konnte mal.
Eine Werkschau?
Ja, und, ja, Retrospektive, sagen wir. Ja.
Und das quasi die Zusammenstellung der einzelnen Kapitel, das ist dann quasi bei Ihnen gereift.
Als ja, Sie das war gut, das war so ein längerer Prozess, weil man doch ja viel, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, ich schreibe immer wenig, so also im Alltag geht es ganz langsam eigentlich, sind da trotzdem viele Bücher entstanden. Und da ging es halt auch darum, was lasse ich weg oder wie, ja, so das Wichtige war eben, dass es so ein Panorama gibt, wo man alles überblicken kann dann halt. Und ein 500-Seiten-Buch wäre zu viel gewesen, dann das hätte es eigentlich auch geben können. Aber das war dann ein bisschen so, wie wenn man was modelliert. Das war so eine eigene, also man musste sein eigener Herausgeber sein dann, ja.
Wo lag das alles dann? Ist das alles fein säuberlich sortiert auf dem Computer oder haben Sie es in Kisten, in Zettelkasten?
Ja, im Computer arbeite ich ja seit 2006, glaube ich. Ab da habe ich es dann auf dem Computer dann auch die Manuskripte, alles davor. Das waren noch Disketten, die kann ich irgendwie nicht mehr verwenden. Also das Problem ist dann muss man es nochmal abschreiben dann. Wahrscheinlich einfach, wenn man alles rauskopieren kann dann und den technischen Fortschritt dann nutzen kann. Aber die Auswahl, das war so irgendwie nochmal eine eigene Sache. Man muss dann sich selber mit irgendwie so mit Abstand anschauen oder die eigenen Sachen dann.
Und die Sachen waren ja vorher sicher nicht so sortiert, wie sie jetzt sortiert sind, sondern sind dann wieder an verschiedenen Stellen
Ja, und eben es sind auch ein paar Unveröffentlichte, die aus dem nächsten Buch schon sind. Dann, das war auch so ein Reiz, dass dann eben Texte, die der 25-jährige Jüngling geschrieben hat, dann neben einem unveröffentlichten Text vom 60-Jährigen stehen und die sich so aneinander lehnen und eigentlich ja auch gut miteinander auskommen.
Was haben Sie da über sich selber auch gelernt vielleicht? Der Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich?
Also natürlich, wenn man die ganz frühen anschaut, wie man sich selber eben entwickelt hat. Also bei mir sind das keine so Sprünge gewesen, sondern mehr so ein organisch, also es hat sich alles so organisch entwickelt, fand ich dann. Also die meine Themen oder mein Material, das hat sich mir, also ja, durch die Biografie dann so irgendwie so erweitert, aber ich habe jetzt nie irgendwelche Themen gesucht, also über die man schreiben könnte und da oder die dann ausbeuten könnte, dann so, sondern das ergibt sich immer eben ja eigentlich aus dem Leben, aus der Biografie. Also das nächste Buch, da wird ein großes Kapitel drin sein, zum Beispiel über das Altersheim als Lebensbühne. Das rührt dann daher, dass ich meinen Vater lange betreut habe, zusammen mit meinen Schwestern im Heim. Und das entsteht dann zwangsläufig. Also so wie ich vorher sagte, ich warte darauf, bis das Gedicht zu mir kommt.
Und das Thema, was hat sich stilistisch verändert vielleicht auch? Was ist Ihnen da aufgefallen?
Stilistisch eben das eigentlich schon, ich glaube, so das... Wichtigste bei mir ist so die Art der von dem Erzählton, dass es eigentlich trotzdem immer Prosa-Gedichte sind, aber sie trotzdem Geschichten erzählen können. Also das eine ist so das Meandern, dass man dann abweichen kann. Also da kann man viel reinpacken und und daneben die Gedichte, die mehr vom Aussparen leben, die so luftige Gebilde sind und eben vom Weiß zwischen den Zeilen ihre Wirkung herziehen, aus dem, was dann leuchtet und so schwingt, was nicht gesagt wird. Und beim Prosa-Gedicht, da umkreist man das mehr. Also es gibt einen Autor, den ich auch bewundere, ja, Jiju Inoue, so ein japanischer Nobelpreisträger, und der hat nur alle 15 Jahre ein Gedichtband veröffentlicht und die sind auch immer mehr eigentlich waren es Prosa-Gedichte, und er meinte, dann den Satz habe ich mal unterstrichen, dass ihm seine Gedichte nicht wie Gedichte erscheinen, sondern wie kleine Kisten, in die ich das Lyrische gesperrt habe, damit es nicht entflieht. Und das war für mich so ein offenbarender Satz, der mir sehr geholfen hat. Also weil ich arbeite eben nicht mit festen Metren. Also das gibt es alles so in der zeitgenössischen Lyrik jetzt gerade wieder, dass man sich da so rückbesinnt. Aber ich muss eben über das Bild, über das Sehen, über das lyrische Bild dann zu meinem Text kommen dann und eben, ja, und dann modelliere ich dann dran und das, was überflüssig, geht weg und den Ton, den Klang, den Rhythmus, der ist auch immer wichtig, weil wenn es irgendwo holpert, dann weiß man, da stimmt diese Stelle noch nicht. Also eigentlich braucht man alles beim Schreiben dann.
Aber als Grundlage dient nie ein vorhergegebener Rhythmus, sondern der entsteht. Oder den setzen Sie selber.
Also wenn ich schon beim Zitieren bin, dann der Hermann Lenz, auch so ein Hausheiliger von mir, der hat es in seiner Poetikvorlesung, hat er den Satz gesagt, dass ihm scheint es, dass die Form nichts Konstruierbares ist, sondern aus sich selbst heraus entstehen müsse. Und das war mir sehr sympathisch dann eigentlich, dass man fängt dann halt bei jedem Gedicht vielleicht auch wieder, jedes Gedicht hat was Unikathaftes dann, also jedes Gedicht hat seine eigene Poetologie, man hat kein Schema in eine Form, die man nur ausgießen muss oder reinfüllen muss, sondern das sage ich auch, manches leichter machen könnte vielleicht, sondern ja, jedes Gedicht hat so sein eigenes Leben und seinen eigenen Blickwinkel und seinen eigenen Ton dann.
Wie verträgt sich das mit Anhängern oder auch mit der Klassik so dann? Klassischer Rezeption von Gedichten?
Ja, eigentlich die ja, wenn man zum Beispiel vor 2 Wochen war ich im Hölderlin-Turm, habe die neue Ausstellung dann angeschaut, dieses berühmte Gedicht Hälfte des Lebens, wenn da dieser Satz, die Fahnen klirren im Wind, das ergreift einen immer wieder dann. Und das ist so ein Satz, wenn man sich das vorstellt, dass der vor 200 Jahren geschrieben wurde, der ist sowas von modern, auch vom lyrischen Bild her, vom wie man auch so auf das kommen konnte dann. Und ja, eigentlich solche Sätze, nach denen sucht man oder die möchte man erreichen, das ist das Ideal vom Gedicht dann.
Also gibt es da wirklich so auch die Suche nach Eingebung oder nach irgend sowas endgültigen oder für die Ewigkeit?
Ja, das ist ja so, das in der bildenden Kunst ist gerade andersrum, da macht man immer was nur für den Augenblick, das dann wieder weg ist, das gar nichts, das ewig Gültige oder das Dauernde, das was Andauerndes, hat man da gar nicht mehr im Blick dann so irgendwie, da bin ich vielleicht so rückwärts gewandt oder so. Ich möchte eigentlich schon ein Gedicht schreiben, das dann auch in 20, 30, 40, 50 Jahren noch was sagt oder da noch eine Daseinsberechtigung hat. Das werden sicher nicht alle sein, aber so Gottfried Benn sagte, man schreibt in seinem Leben halt auf ein paar Handvoll Gedichte hin, die dann vollkommen sind und alle anderen hat man gebraucht, um die zu schreiben. Das Gute ist dann, dass für jeden Leser das vielleicht dann andere 7 vollkommene Gedichte sind, dass sich die Zahl dann vielleicht doch potenziert und nicht so eingrenzen lässt dann, aber es ist schon was dran dann eigentlich, dass man ja, also wenn man einen hohen Anspruch an die Kunst hat, dann oder das ist auch das, was einen antreibt, dass man immer noch auf der Suche ist nach diesem vollkommenen Gedicht, das eben aus sich heraus leuchtet und wie so ein Monolith dann dastehen könnte, selbst wenn es nur aus ein paar Zeilen besteht.
Welche haben Sie da? Welche da drin? Wo würden Sie da
Die vollkommen sind, ja, das ist, es gibt so Gedichte, die ein bisschen wie Meilensteine sind, wo man das Gefühl hat, jetzt bin ich weitergekommen oder jetzt hat sich was geöffnet oder eine ganz andere Sichtweise dann. Also das sind so, ja, das gibt es aber wahrscheinlich, die brauchen dann irgendwie auch die anderen Gedichte, um eben, dass man auf sie gestoßen ist oder dass man sie schreiben konnte, dann, also das ist so das organische Wachsen dann da dran am Schreiben dann, ja.
Aber es gibt jetzt auch keine Kriterien oder so, die sie abhaken könnten.
Das ist schwierig, ja, also es ist auch immer oder selber interessant, wenn man sich zurücklehnt oder wenn ein Buch geschrieben ist, dann entlässt man es, dann sind die Gedichte, müssen sie für sich bestehen, also im Betrieb und wenn sie besprochen werden, dann interessant ist dann auch immer eben für den Autor, was für Lieblingsgedichte bei den Lesern gibt dann und das ist ja eben so wie die Persönlichkeiten verschieden sind, die das lesen, dann sind das manchmal ganz andere Gedichte oder manchmal schön, wenn eins rausgesucht wird, das ich total vergessen hatte oder nicht mehr auf dem Schirm hatte und gerade das wird dann hervorgehoben. Und dann entdeckt man seine eigenen Gedichte plötzlich wieder neu und sieht sie auch unter einem anderen Blick dann, das ist auch immer schön.
Und die persönlichen Lieblingsgedichte, decken die sich mit den der Rezipientin?
Ja, also nicht immer dann, glaube ich. Es gibt auch welche, die werden total übersehen dann, das sind so kleine dann, also die, ja, aber das gehört irgendwie zum Eigenleben der Gedichte dazu dann halt, dann ja.
Und so quasi Meilensteine, was Sie gesagt haben, dass so vielleicht auch so ein Zyklus, ein Themenzyklus dadurch dann einen Abschluss findet?
Ja, also wie gesagt, eigentlich ist immer so das beste Buch, oder das, an dem man gerade schreibt, dann eigentlich, wenn man da so die Hochgefühle hat, wenn sich's entwickelt, das Buch, oder wenn man eine Durchstrecke überwunden hat, dann ja, es sind eigentlich immer die, an denen man ist, dann eigentlich. Die anderen, die guckt man dann eigentlich schon auch eben mit dem Leserblick an, dann ja die man auch natürlich braucht, oder die, ja.
Die Gedichte und Miniaturen, die jetzt in dem Buch nicht nur drin sind, die sind ja sicher, die bewegen sich chronologisch oder in Etappen, an Zyklen, an ihrer eigenen Biografie, sind aber sicher zu ganz verschiedenen Zeitpunkten zum Teil entstanden auch.
Ja, ja? Also man, ich merke auch, dass man, also das, es gibt da eine Zeile drin, dass das Gleichbleibende sich am meisten verändert. Das hat eben auch mit den Lebensphasen zu tun. Also wenn man jugendlich so die in den Drang, in den Sturm- und Drangjahren sich befindet, dann sich am Vater abarbeitet, so wie jeder das macht, dann selber Vater wird, dann bewertet man alles noch mal selber. Dann, also wenn man zum Beispiel dann selber eine Familie hat, selber Ernährer sein muss und da sorgen muss, dann hat man plötzlich einen ganz anderen Blickwinkel auf den eigenen Vater und ist dann auf einmal viel milder oder kann den viel milder beurteilen dann und manchmal auch viel verständnisvoller. Und dann gibt es wieder, dass man eigentlich vielleicht so ein Gedicht schreibt, das auf ein ganz früheres Gedicht dann antwortet oder das dann wieder dem widerspricht. Man widerspricht sich dann manchmal auch selber dann oder das gehört zu so Entwicklungsstufen dazu. Das ist so das Spannende auch dann überhaupt im Schreiben, dass man eigentlich nie weiß. Man sitzt immer vorm weißen Blatt wie ein ewiger Anfänger und mit dem Gedicht möchte man sich auch selber überraschen. Man möchte erfahren, was man weiß eigentlich. So hat es, glaube ich, die Ilse Eichinger mal vage formuliert. Bevor man es nicht geschrieben hat, ist es eben, weiß man, oder man, nur durch Schreiben erfährt man, was man selber weiß. Dann.
Und dadurch können Sie in Dialog mit sich selber treten, quasi dann auch.
Ja, das, man, das ist also der innere Steinbruch, den man in sich hat, der eben von der Biografie herkommt, von der Herkunft, von der Kindheit, das, was in einem angelegt ist und eben durch, ja, durch die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, das oder könnte auch sagen, so wie ein Bildhauer, der hat, so bearbeite ich dann eben den biografischen Stoff und mache da was ganz anderes draus, eben so eine Stele oder ein, so lässt sich das dann bearbeiten dann.
Wie wäre es, wenn wir mal einen kleinen Leseblock machen, ja, da die Sachen ja kurz, relativ kurz sind, können wir ja vielleicht auch en bloc jetzt, ja, ein paar machen.
Ja.
Was haben Sie ausgewählt da für heute
und sind, hier? Es gibt ein Kapitel, das heißt Der gewesene Tag und da sind eben so kurze Gedichte drin, die... Also im Buch kommt einmal der Satz vor, das Tagesleck mit einem Satz abdichten. Und das ist so das, was man eigentlich so beim täglichen Schreiben macht, auch wenn nichts entsteht. Oder das versucht man wenigstens, das so die Kritzelei mit dem Bleistift, so das, wenn man noch nicht weiß, wohin es soll, dann, aber man sammelt ein Wort und legt Wortfelder an, aus denen entstehen manchmal Sätze und dann eine Zeile und die Zeile führt einen zum Gedicht und das sind dann eben, man könnte, es sind keine Gelegenheitsgedichte, aber eben so, eben, ja, so das, was am Ende vom Tag dann übrig ist. Da zum Das erste ist zum Beispiel so ein Morgenbild, Kaltstart. Morgensoiree, schattige Wachablösung. Läuft heimkehrend ein Nachtschwärmer vorbei am gähnenden Zeitungsausträger. Das karge Nicken, mit dem sie sich grüßen, setzt das Tagesgetriebe in Gang. Oder ein Geräusch, das jeder kennt, wenn man einen Rollkoffer hört. Fürs Tonarchiv. Geräuschspur unter deinem gekippten Fenster. Ein Klangstrich, der die Morgenstille halbiert. Zieht irgendwer einen Rollkoffer hinter sich her, trennt die Naht auf zwischen Nacht und Frühe. Stanzt über Unebenheiten, zieht hinter sich eine leiser werdende Furche in sein Gehen. Fingerübung. Ein vom Baum gefallenes Blatt, es vorzeigen wie eine Eintrittskarte, wie einen Mitgliedsausweis, wie einen Fahrschein. Oder fast ein Haiku, nur drei Zeilen. Fenstervignette. Ein Eiszapfen träufelt Augentropfen in der Starren der Tonne. Und vielleicht so Prosa-Gedichte, ich habe ein Tübinger, gibt es das auch das haben wir nicht so umreißt, was Gedichte für den jungen Menschen bedeutet haben, der ich war oder wie ich zum Gedicht gekommen bin. Das ist eigentlich könnte man sagen, es ist eine Gedichtbetrachtung über ein Gedicht von Günter Bruno Fuchs, einer der Autoren, der zu meinen ersten Dichterlieben gehört. Das war ein Gedicht über einen Maler, hieß Fahneneid. Das waren nur 4 Zeilen, die habe ich damals gar nicht richtig verstanden. Die hießen: Ich gelobe, nicht nachzugeben. Mein Vorbild sind die Skelette von Ensor. Ihr Streit um den toten Hering. Und das ist so ein Gedicht, das man ja eigentlich nicht zu reden braucht oder möchte dann. Das habe ich damals gelesen als 18-Jähriger, bin ich auf dieses Buch gekommen. Und dann vom Hintergrund einer Musterung hat das eben einen Hallraum bekommen, den habe ich versucht, in diesem Prosa-Gedicht zu beschreiben. Fahneneid. Hinter ihm sprach einer davon, dass er beim Bund wenigstens den Lastwagenführerschein machen könne. Der vor ihm studierte das Merkblatt zur Offizierslaufbahn. Als er derart eingezwängt in der Wartereihe ausharrte, mit seinem Bartflaum von Schweißgerüchen umgeben, bis auf die Unterhose ausgezogen, September 1980, in jenem dumpfen Gang des Kreiswehrsatzamtes Tübingen, hat die Aura eines Gedichtes ihn umfangen, beschützt. Günter Bruno Fuchs, Pennergesang, antiquarischer Fund, noch im Bleisatz, vom Lehrlingsgehalt gekauft. Auf der Seite mit dem Fahneneid steckte damals sein Musterungsbescheid als Lesezeichen. Eine Handvoll Worte nur, und doch schufen sie den Abstand zwischen ihm und diesem unwirklichen Geschehen. Ich gelobe, nicht nachzugeben. Mein Vorbild sind die Skelette von Ensor, ihr Streit um den toten Hering. Wie alles zurückwich vor diesem Bannspruch. Wie entfernt alles klang im Nachhall dieser paar Worte, wie wenig es brauchte, um alles zu sagen.
Wale Seyer aus seinem Buch Nichts nur. Sie haben gerade gesagt, mit der Interpretation, es ist so eine Sache, muss man alles verstehen? Ist es wichtig? Gehört es dazu? Oder was ist überhaupt Verständnis bei Gedichten?
Also in einer Selbstbeschreibung im Buch kommt so vor, erscheint es mir eigentlich, dass bei mir zum Beispiel alles Unverständliche, so steht es drin, zwischen die Fugen zweier klarer Sätze passt. Also ich kann 2 klare Sätze schreiben und dazwischen, das in diesem Weiß, das sie trennt, da kann das Unverständliche eigentlich mitschwingen. Das kann so die Art von Mysterium oder Geheimnis kann man im Gedicht erzeugen, dass das Gedicht eigentlich mehr weiß wie der Autor selber, oder es schwingt mehr mit, wie ich in Worten ausdrücken konnte dann. Also das ist so das Faszinierende an Gedichten, was sie eigentlich auch unterscheidet von der Prosa dann, eben das, was mitschwingt, das, was dann anklingt, was schwebt oder das Licht, das sie erzeugen. Und das hat, eigentlich sind mir die Gedichte am liebsten, die man gar nicht, oder die sich wehren gegen das Interpretieren, die nicht interpretiert werden wollen, sondern eben aus sich heraus leuchten und eben aus sich heraus wirken und dastehen einfach.
Und wie wünschen Sie sich dann quasi den Leser, die Leserin, wie können Sie da eben helfen, dass die das vielleicht nicht verzwingen auch?
Es gehört auch zur Leserbiografie dazu, glaube ich, dass man, oder wenn ich mit Schülern arbeite, dann, also ich bin auch oft öfters an Schulen, mache auch Workshops, Schreibwerkstätten, also mit Schülern dann, bei verschiedensten Schularten dann, und da ist es, oder ja, das ist ganz normal, dass man braucht fürs Schreiben eine Lebenserfahrung und so braucht man fürs Lesen von Gedichten manchmal auch eine Lebenserfahrung. Also manche Gedichte sind eben da, die kann man nicht als 20-Jähriger so verstehen, da fehlt der Hintergrund dann. Aber man merkt, dass sie einen, so wie dieses Gedicht von Günter Bruno Fuchs, einen faszinierend angreifen und man kann es aber nicht erklären. Und gerade deshalb bleibt man dabei an diesem Gedicht und es geht einem nicht mehr aus dem Kopf dann. Und wenn man dann eben, ja, das ist so wie ein Heilraum, wenn dann die eigene Erfahrung kommt, dann kann die sich anhand, oder spiegelt sie sich anhand von so einem Gedicht, das man zuerst nicht versteht vielleicht. Also man braucht dann eben auch, muss dem Gedicht auch Zeit lassen oder braucht Geduld, bis es sich einem erschließt. Und ja, so lese ich eigentlich auch gerne, aber die Klarheit eigentlich, das ist eigentlich so das manchmal das Schwierigste dann. Also man kann etwas verrätseln und hermetisch schreiben und es gibt auch, also wenn man im zeitgenössischen Gedicht auch zum Beispiel Gedichte, die nur mit Sprachmaterial arbeiten, die man eigentlich wie Jazzmusik hören kann, das ist so eine ganz andere Ebene dann, die ich auch genießen kann oder lesen kann, aber irgendwie komme ich eher vom Gegenständlichen her. Also so finde ich, ich brauche irgendetwas, wo sich die Wirklichkeit dann spiegelt. Und das kann ein Gegenstand sein oder eben eine Begebenheit oder eine Erfahrung dann, also die außersprachlich erstmal ist. Also die Sprache an sich, die bildet sich dann beim Schreiben, aber die ist kein Selbstzweck dann für mich.
Also nicht sich quasi zu produzieren, auch über eine besonders, kunstvolle Sprache.
Ja, also wenn der Grat ist dann manchmal schwer, dass es dunkel wird oder dass es nur klingt, dass es nur schön, dann aber das geht dann auch, die Gefahr natürlich, dass man so am Ohr dann vorbeigeht oder dass das eine Ohr hinein, das andere rausgeht, dass es einen kalt lässt. Dann, wenn es ein klares Gedicht ist, besteht die Gefahr darin, dass es manchmal banal sein kann. Dann, dem kann man natürlich auch nicht entgehen dann, oder das sind so die Pole dann.
Ja, es gibt verschiedene Grate, ja, an denen man sich da quasi entlang hangelt, und so auch eben dieses Regionale ist ja genauso, kann auch eine Falle sein, dass es auch nicht anerkannt wird, ja, von vielen so, und dann in Richtung Heimatgedicht oder auch so ein bisschen einfach als minderwertig empfunden, das tituliert wird.
Also die so, heutzutage oder irgendeinem Interview wurde ich mal gefragt, warum ich noch immer eben, oder anscheinend ist das bemerkenswert, dass man so an einem Ort, oder bin ich ja nicht, sondern in der Region halt geblieben bin dann und es mich nie gedrängt hat, in die Großstadt zu gehen, nach Berlin oder wie wenn das die Gedichte sich dadurch allein erweitern würden dann. Das hat, glaube ich, mit naturell zu tun. Also gut, man wird dann vielleicht so, ja, manchmal so als Exot vielleicht betrachtet dann, dass es so veraltete Themen sind so als Heimatliteratur so eine Schublade gibt es, glaube ich, dann manchmal schon. Aber da kann dadurch kann man sich nur eben schützen durch die Art, wie man schreibt. Also es gibt immer das, was man schreibt, das ist eben das Thema, den Stoff, den man hat. Und das, wie man schreibt, und das ist eigentlich das Wichtigste, dass dem Gedicht die Form gibt, die Haltbarkeit und eben und es eben umfasst und schützt dann, oder das, was ihm eben auch seinen Wert verleiht, eben die, wie man über etwas schreibt. Das, was man schreibt, das ist eigentlich immer dasselbe. Das ist es gibt wenig Themen, die wiederholen sich immer. Dann ist es die Liebe, die Vergänglichkeit, der Tod. Also wenn man das ganz die großen Worte dafür benutzen möchte, dann, und da findet jeder Autor seine eigenen Bilder. Also die Themen, die sind zu allen Jahrhunderten gleich geblieben eigentlich. Aber eben das, wie man darüber schreibt, das ist das Wichtigste.
Und das Wie schützt einen dann auch ein bisschen davor, von falscher Seite vielleicht vereinnahmt zu werden?
Ja, oder vor Schubladen? Ja, oder eben, dass es Kunst ist, dass es einen Kunstcharakter hat, das Gedicht, und eben Ja, das Schöne ist, dass, ja, wenn man es eben nicht zerreden kann, sondern eben nur lesen und nachhallen lassen möchte, dann eigentlich so. Das ist so mein Ideal vom Gedicht. Und ja.
Also da geht es dann aber auch nicht um die den Konflikt oder so eine Art Rivalität zwischen einer sogenannten Hochkultur und einer nicht als Hochkultur wahrgenommenen Ebene.
So, das Gedicht firmiert ja immer so eigentlich so, dass die Königsdisziplin in der Literatur die schwierigste Form, die es gibt, dann eigentlich ja, das empfinde ich eigentlich auch so, dann, dass man muss viel weglassen, dann man hat viele Durststrecken, man kann ja eigentlich Gedichte produziert man nicht, sondern auf die muss man warten und man schreibt sehr wenig. Wenn man ein Buch hat mit 70 Gedichten, dann arbeitet man 6 Jahre dann dran. Also da lässt man wenig gelten dann und also schon diese Art, also wenn man das so im Hinterkopf hat, dann bekommt jedes einzelne Gedicht so seine Wichtigkeit. Und das fasziniert mich so eben am Gedicht dann, an dieser Form.
Schon auch, also es ist auf jeden Fall auch ein Handwerk, ja, dieses Feilen, also das, ja. Und weglassen, welches Wort darf bleiben, welches darf weg.
Ja, ja. Das ist so im so ein falsches Wort kann es so aus dem Gleichgewicht bringen, das so ein Gebilde dann. Das also am meisten, oder ich für mich habe am meisten gelernt, den man an den Lieblingsgedichten, die ich habe bei anderen Dichtern, die vor denen man eben steht und die verehrt und die Gedichte, die einem die Augen geöffnet haben, an denen kann man irgendwann am meisten, finde ich, so lernen oder das versuchen zu erahnen, wenn man das entschlüsselt, wie kann so eine Wirkung entstehen oder so eine Aura von so einem Gedicht, wie schafft man das mit ein paar Worten, dass es so einen Klang gibt oder so einen Hallraum und ja, das lernt man dann Gedichten, die man von anderen Autoren, von seinen Meistern dann, die man die zum Proviant dann gehören dann, ja.
Ohne die Vorbilder dann aber auch zu überhöhen, oder? Oder sie dann kopieren zu wollen,
ja.
Kann man ja auch.
Das sieht man dann, man kann nicht, kein Autor oder kein Dichter kann ein Band haben mit 100 Gedichten, die alle die gleiche Ebene haben. Da sind auch manche, die, das ist so, dann unterschiedlich, die unterschiedlich wirken und es gibt Gelegenheitsgedichte dann eben oder solche Gedichte, die überflüssig sind vielleicht und eben die ganz die guten und die ganz guten Gedichte in so einem Band und trotzdem ist das, was das Leben eigentlich ausmacht, eben diese Höhen und Tiefen dann und es ist an einem Gedichtband dann, das gehört zum Gedichtband dann dazu dann, diese dass man auch das dann wahrnimmt, was die herausragenden Gedichte sind und die anderen, die eben ja auch schön sind, aber es gibt so einen Begriff vom Notwendigen, hat man früher immer angelegt, eben, man muss einem Gedicht anmerken, dass es geschrieben werden musste, also die Not dahinter, das Notwendige und wenn man das mit unter dieser Prämisse anschaut, die eigenen Texte, dann müsste man manchmal auch selbstkritischer natürlich sein dann und viel dann auch rauslassen, vielleicht aus dem Gedichtband, aber den Abstand hat man meistens nicht beim Schreiben dann.
Ja, aber es könnte ja auch keiner auf Dauer 150% laufen, also in keiner Lebensphase, ob beim Gedichte schreiben oder Fußballspielen oder auf Albumlänge, ne, das geht ja auch nicht. Es muss ja eine Wellenform irgendwie auch da sein, um wieder Luft schöpfen zu können.
Und das Unvollkommene, das gehört einfach auch zum Leben dazu und vielleicht sind sie, es gibt auch Texte dann, die in ihrer Unvollkommenheit, in ihrem Fragmentarischen dann gerade deshalb vielleicht etwas Besonderes sind, weil sie wenn man die Lebensumstände dahinter sieht, unter denen sie geschrieben worden sind, wenn man jetzt literaturgeschichtlich zurückgeht, das sind so viele Sichtweisen, die man unter denen man ein Gedicht dann anschauen kann und das ist auch eigentlich was Spannendes dran.
Und da sind Sie wahrscheinlich Ihr schärfster Kritiker, wenn Sie Wochen oder Monate lang an einem Gedicht arbeiten und Leute das dann in ja. einer halben Minute lesen.
Ja, das also. Ich glaube, zu seinen eigenen Texten hat man immer am wenigsten Abstand. Also den Abstand, den man bekommt, das ist, wenn man so ein Jahr liegen lässt, das Manuskript. Und das ist so, wenn ich mein eigener Lektor bin, dann, dass man dann, ja, dann bekommt man so einen zeitlichen Abstand und dann kann man sie auch eben nüchterner anschauen, die eigenen Sachen dann. Und dann lasse ich schon auch, eben weiß ich, welche Texte vielleicht noch Zeit brauchen oder welche irgendwie, dass es Texte sind, die ich schon einmal geschrieben habe, nur unter eben einem anderen Blickwinkel, also dass man sich wiederholt oder so das, aber eigentlich muss ich es immer selber, also das entscheide ich immer selber dann, ja.
Da gibt es kein Verlagslektorat dann?
Beim Gedichte schreiben, glaube ich, also ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, dann, sondern das muss ich selber für mich entscheiden dann, ja.
Zeit zum Verschnaufen durch noch weitere, für weitere Beispiele aus dem Buch von Walle Sayer, Nichts, nur Gedichte und Miniaturen. Wir haben 15 Kapitel, ja. Von Feineinstellungen bis zu Zeitungsausschnitte sammeln, reicht es?
Vielleicht eines, das gerade über das Schreiben handelt.
Moment, muss ich's. Das ist schön, wenn man das Blättern auch noch hört. Im echten Buch, ja, kein Manuskript.
Ich habe es mir doch aufgeschrieben irgendwo. Das kommt unter dem Kapitel Wortfährte und da habe ich es an der mechanischen Schreibmaschine. Das ist auch so ein, die steht bei mir immer noch rum. Die wird so beim, ja, in der Anfangsphase, wenn ein Text entsteht, nach den Bleistiftnotizen, brauche ich das manchmal eigentlich noch oder genieße das, das hat was wie ein Klavier an sich, so dieses Geklapper dann. Also die Erstfassung schreibe ich dann eigentlich noch immer mit der mechanischen Schreibmaschine, da kann man auch schön korrigieren dran. Oder anders korrigieren mit einem Bleistift drin und dann geht es in den Computer. Dann. Aber so die Erstfassungen, ja, davon handelt dieses Gedicht. An der mechanischen Schreibmaschine. Im atonalen Geklapper. Das Astknacken eines Kommas. Das oder das. Ein Wachhündchen in dir seinen Schatten verbellt. Nie auf nun. Die stockende Stelle anknurrt, das Straucheln einer Formulierung, das hallend vertippte Adjektiv, dies eine tönend angeschlagene Wort, den Zischlaut Ich, daraufhin du innehältst, aufschaust und, bevor die Feststellung Behauptung wird, aus der Walze dein Sudelblatt ziehst, den fälschungssicheren Anfang korrigierst, mit handschriftlichem Pfeil die verebbende Schlusszeile zur Mitte hin verschiebst, alles doch zerknüllst, das Farbband wechselst, mit schwarzen Fingerkuppen nochmal von vorn anfängst, unschlüssig, ob dein Satz Gehäuse werden soll oder Diagramm, um es dann für heute vielleicht lieber ganz sein zu lassen, während die Motten stoisch und geblendet den Funzelplaneten deiner Lampe umkreisen, sich auf der Klaviatur niederlassen, ihren Flügelstaub zwischen die Typenhebel verstreuen, sich auf die klemmenden Buchstaben setzen. Und davor kommt eines, das eigentlich ein wenig vom Gleichen handelt, aber jetzt ein klassisches Gedicht ist. Ein handgeschriebenes Gedicht. Stattdessen vielleicht oder einfach mit dem Staubwedel die Möbel dirigieren, in die Wirkungspause der Redner hineinhusten, auf gerader Strecke einen Leichenwagen überholen, das Hermetische mit dem Sakristeischlüssel öffnen, zur Luftschlossruine hinterm Wolkengetüm hindeuten, dem Schneefall zuhören, dem Laudator des Weiß. Und eines, das auch ein wenig vom Schreiben handelt. Da haben wir so ein Triptychon. Die Situation, wenn man ein Mikro vor sich hat und sprechen muss. Der Autor macht es ja eigentlich meistens nicht gern. Er schreibt ja, weil er das Gefühl hat, er kann eigentlich nicht so gut sprechen. Und heutzutage muss man sich dem halt stellen, meistens auf so Podien, das ist so nach einer Podiumsdiskussion, glaube ich, entstanden, wenn man dann immer das Gefühl hat, man hat eigentlich das Wichtigste vergessen, eigentlich, was man hätte sagen sollen, das kommt einem eigentlich immer hinterher dann. Und das ist so ein Text, ein poetologischer, den ich vielleicht für so eine Situation geschrieben habe. In ein hingehaltenes Mikro sprechen. Mit meiner Schnabelverkrümmung. Das wüsste ich, was ich weiß. Den Halbton zwischen Bleistift und Bleibe an Stimmen. Dass die Wahrnehmung ausgeht von einem Detail oder hinführt zu einem Detail, fällt mir erst hinterher ein. Gleichgewicht und Gegenlicht. Dass ich halt Sinneseindrücke sammle, Kitschpostkarten, Tagesmottos. Ich das Double meines Doppelgängers bin. Schreibunterlagen auf stammelndem Geröll liegen. In der Kindheit schwarze Katzen Morle hießen und man Augen von Schneemännern ins Ofenfeuer warf. Mein Sermon zur Schwere des Leichten geht unter, versinkt im seichten Redefluss, an dessen Uferböschung ich zurückbleib. Derweil ich während sage, die gestellte Frage Rückhalt, äst ein Reh in meinem Stocken, quert ein Keiler einen Nebensatz. Verhaspelnd tauche ich mit der langen Schapf nach einem Wort in mir, müsste um eine Lebenshälfte lang Bedenkzeit bitten, druckreif schweigen können seit dem Rhetorikkurs.
Walle Sayer aus seinem Buch Nichts, nur. Sie sagen, reden, Sie sind Autor, weil Sie eigentlich nicht reden wollen, aber Lesungen dann doch immer wichtiger. War das, als Sie sich für den Beruf entschieden haben, noch nicht so wichtig?
Ja, das, also ich glaube, meine erste Rundfunklesung, die war damals beim SWR, das war 86, da hatte ich so das zweite Buch veröffentlicht. Und das war nur so, musste ich so 5, 6, 7 Gedichte einlesen und wir haben das, glaube ich, unzählige Male dann immer wieder versucht. Und der Redakteur hat damals gemeint, man kann gar nicht glauben, dass die Gedichte von Ihnen sind, so wie ich sie gelesen habe. Also da das Gefühl für den Rhythmus, oder das hat sich dann so im Laufe der Jahre auch erst dann entwickelt. Also wenn man ein schüchterner, zurückhaltender Mensch ist, dann man ist introvertiert und die Texte brauchen das, aber möchten auch gelesen werden. Also die dichterische Stimme, das habe ich so gelernt, oder auch bei anderen, wenn ich zu Lesungen gehe von Dichtern, das ist so das Besondere dran, die hat man dann im Ohr. Also wenn man den Wulf Kirsten mal lesen hört oder den Büchner-Preisträger, den aus Sachsen, der Wolfgang Hilbig, das kriegt man dann nicht mehr raus aus dem Ohr. Das muss nicht perfekt klingen dann eigentlich, sondern das ist so die eigene Interpretation oder die eigene Stimme, die man dann hat, wenn das schroff und holprig klingt. Man kann auch so lesen dann. Das gibt den Gedichten auch ihre Seele dann so, ja. Ja, im Laufe der Zeit, wenn man viele Lesungen macht oder man wird dann zum Diener seiner Gedichte, man muss sie an die Welt tragen dann oder man kann sich dann auch im Buch festhalten oder am Text, und je besser der Text geschrieben ist, je runder, desto weniger kann schief gehen dann eigentlich. Und beim Lesen, beim öffentlichen Vorlesen, da merkt man dann manchmal auch, wenn man unveröffentlichte Texte liest, merkt man sofort, wo es dann noch hapert dann. Man kann sie für sich selber auch vorlesen, so im Kämmerlein, das macht man auch. Aber öffentlich, das ist immer noch so eine Nagelprobe dann.
Training ersetzt nicht den Ernstfall, ja, sozusagen.
So kann man sagen.
Jetzt, Lesungen waren ja gerade halt aber auch nicht möglich. Wie hat hier den Autor die Pandemie getroffen? Wie war das bei Ihnen?
Ja, ich habe jetzt gestern die erste richtige Lesung wieder seit November gehabt, so eine Open-Air-Lesung in Staatsach-Börstingen mit der Dietlinde Elsässer zusammen. Das war so ein ganz neues Gefühl wieder, so von Normalität, also so ein Hochgefühl. ja, das sind zwei Sachen, eben das Ökonomische natürlich, dann die Autoren haben dann massive Einnahmenverluste dann, die halt über die, die kann man nicht ausgleichen eben durch die Corona-Hilfen, die es dann natürlich auch gab dann. Das ist das eine, das Ökonomische, und das andere eben, ja, da, ja, man wird so auf seine Insel, auf seinen Schreibtisch zurückgeworfen. Bei mir ist noch, ich habe noch Brotarbeiten, kleine, die es dann auch nicht mehr gab. Also ich kellner noch ein, zwei Abende in der Woche. Das ist so ein kleines finanzielles Standbein, um die Unabhängigkeit mir zu wahren dann. Und das ist auch ausgefallen. Also ich war jetzt sieben Monate eigentlich, ja, hatte ich positiv gesehen überhaupt keine Verpflichtungen und konnte eigentlich auch recht gut arbeiten dann, ja. Also ich hatte ein Stipendium vom Deutschen Literaturfonds bekommen, ein Jahresstipendium, das mich über diese Zeit dann gerettet hat. Also so, ja, aber ich glaube, die Autoren und auch die Zuhörer, das Literaturpublikum, die lechzen jetzt danach, dass man wieder Lesungen machen kann, Begegnungen. Also ich für den Landkreis Freudenstadt organisiere ich noch die Literaturtage Nordschwarzwald. Die finden alle zwei Jahre statt, das sind immer so 10 Tage. Die standen natürlich auch lang auf der Kippe und wir haben uns entschlossen, das zu planen. Und so wie es aussieht, können sie stattfinden. Und das wär dann so ein bisschen wie eine Wiederauferstehung wieder des kulturellen Lebens für mich dann.
Viel Zeit zu haben und keine Verpflichtung heißt aber noch lange nicht, ne, dass man dann irgendwie auch auf Knopfdruck kreativ sein kann, gerade wenn es viele existenzielle Probleme
gibt. Ja, das muss man dann immer eben sich davon freimachen oder wegschieben dann, ja, also was ich zum Schreiben brauche, ist halt vor allem Zeit, also und das ungestört sein, also das Reservat oder die Enklave, die ich habe am Schreibtisch, dann eben die Stunden am Tag, die ich ganz für mich habe und ganz für mich sein kann, also die Stille, ich häufe Stille um mich an, die Erde fürs Gedicht, hat das mal der Rainer Kunze pathetisch gesagt. Also und das kam dem natürlich schon ein bisschen auch entgegen. Denn man hat keine Telefonate oder weniger gehabt, der Alltag hat einen nicht so belästigt. Dann, also, aber ich habe es lieber, wenn es normal ist. Dann.
Aber Sie waren produktiver dann als sonst
vielleicht? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Wahrscheinlich, weil ich mitten in einem Buch war und dann eben ohne große Sorgen daran arbeiten konnte, dann läuft es wie von selber manchmal. Dann das war eine günstige Phase für mich, dann so sehe ich es.
Dann kam der Flow.
Ja.
Aber Literaturbetrieb war ja auch schon vor Corona kein Zuckerschlecken. Ja, so. Ja. Also das hat es vielleicht auch nochmal verschärft. Sie sind ja auch im Schriftstellerverband PEN und das ist sowas wie die Gewerkschaft auch für SchriftstellerInnen.
VS.
Wofür kämpfen Sie da vor allem?
Der Schriftstellerverband, der VS in der IG Medien, so heißt das richtig, so die alte Schriftstellergewerkschaft, da bin ich Mitglied, aber eben ja, mehr ein passives, dann muss ich sagen, ich bin nicht in der Verbandsarbeit involviert, aber das, was der Schriftstellerverband dann macht, ist für die Autoren zum Beispiel, da haben die Künstlersozialversicherung mitgegründet, das ist ganz wichtig, dass man eben selbst als Selbstständiger leben kann von seiner Arbeit, dass man versicherungstechnisch abgesichert ist. Das war eine ganz große Errungenschaft, die es eigentlich auch erst 35 Jahre lang gibt dann, und der PEN, indem man nur zugewählt werden kann. Das ist so eine internationale Schriftstellervereinigung, die dann eben auch in diktatorischen Ländern dann zum Beispiel sich um die Autoren kümmert, da so ein Netz aus Solidarität aufbaut dann und eben auch so politisch die Stimme erhebt, wenn es um kulturpolitischen Dingen geht dann. Aber eben natürlich auch um die Existenz als Schriftsteller, dass man, was das alles mit sich bringt. Dann, das sind so Berufsverbände, die aber natürlich auch eben darüber hinausgehen, auch intellektuell arbeiten da dran.
Da geht die Arbeit sicher nicht aus. Nein. Aber die Zeit geht uns aus. Ja. Ein Blick vielleicht noch nächste Events, nächste Dates, was können Sie noch?
Die nächste Lesung ist am nächsten Mittwoch in der Woche in Herrenberg in der Kirche. Die wird auch stattfinden dann, und dann bin ich eigentlich viel unterwegs. Eine größere Veranstaltung sind die Kulturtage Nordschwarzwald, die Ende Juli eröffnet werden in Maulbronn. Da habe ich eine Lesung in Pforzheim mit einem Bus von Pforzheim nach Maulbronn. Dann bei der Eröffnung lese ich und dann wieder zurück und am nächsten Tag nach Calw. Das ist so ein Wochenende, das eigentlich stattfinden wird, auf das ich mich auch sehr freue dann, ja.
Und das neue Buch erscheint wann?
Im Herbst 2022 ist es geplant.
Also eher war es normal auch, ist es auch nach hinten verschoben worden, oder?
Das wäre so der ideale Zeitpunkt. Ja. Da kann ich es jetzt noch ein Jahr liegen lassen oder so die Feinarbeiten dran machen dann, ja.
Und dann hören wir uns hoffentlich wieder hier. Ja. Vielen Dank, Walle Seier. Aktuelles Buch, Walle Seier, Nichts Nur, erschienen in der Edition Klöpfer beim Kröner Verlag in Stuttgart und erhältlich in allen Buchhandlungen dieser Stadt.